Ja, wir betrachten heute in der Predigt den König Salomo und möchte dazu einen Text lesen, um den es in der Predigt dann auch gehen wird. 1. Könige 3, die Verse 1 bis 15. Ist ein bisschen länger, macht aber nichts. Und wer mitlesen möchte, also 1. Könige 3, Verse 1 bis 15. Und Salomo wurde Schwiegersohn des Pharao, des Königs von Ägypten, und nahm die Tochter des Pharao und brachte sie in die Stadt Davids, bis er den Bau seines Hauses und des Hauses des Herrn und der Mauer rings um Jerusalem vollendet hatte. Jedoch opferte das Volk auf den Höhen, denn bis zu jenem Tag war dem Namen des Herrn noch kein Haus gebaut worden. Und Salomo liebte den Herrn, so dass er in den Ordnungen seines Vaters David lebte. Jedoch brachte er auf den Höhen Schlachtopfer und Rauchopfer dar. Und der König ging nach Gibeon, um dort Schlachtopfer darzubringen. Denn das war die große Höhe. 1000 Brandopfer opferte Samuel auf jenem Altar. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo in einem Traum bei Nacht. Und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sagte: Du selbst hast dir an deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er vor dir gelebt hat, in Treue, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es am heutigen Tag ist. Und nun, Herr, mein Gott, du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht, anstelle meines Vaters David. Ich aber bin ein kleiner Knabe, ich weiß nicht aus, noch einzugehen. Und dein Knecht ist inmitten deines Volkes, das du erwählt hast, eines großen Volkes, das wegen seiner Menge nicht gezählt noch berechnet werden kann. So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dieses, dein gewaltiges Volk zu richten? Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um diese Sache gebeten hatte. Und Gott sprach zu ihm: Weil du um diese Sache gebeten hast und hast dir nicht viele Tage erbeten und hast dir nicht Reichtum erbeten und hast nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Verständnis erbeten, um auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir keiner wie du aufstehen wird. Und auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir, sowohl Reichtum als auch Ehre, so dass es unter den Königen keinen wie dich geben wird, alle deine Tage. Und wenn du auf meinen Wegen gehst, indem du meine Ordnung und meine Gebote bewahrst, so wie dein Vater David auf ihn gegangen ist, dann werde ich auch deine Tage verlängern. Da erwachte Salomo, und siehe, es war ein Traum gewesen. Und er ging nach Jerusalem, und er trat vor die Lade des Bundes des Herrn und opferte Brandopfer und bereitete Heilsopfer und bereitete für alle seine Knechte ein Festmahl.
Ja, liebe Geschwister, guten Morgen auch nochmal von mir aus. Dankbarkeit, Demut und Gehorsam sind die Schlüssel zu einem gesegneten Dienst. Darum geht es heute Morgen, das Thema genannt, wie wir Segen im Dienst erleben. Und letzten Sonntag haben wir uns ja mit dem Werk des Dienstes beschäftigt. Und das haben wir natürlich ganz praktisch getan, aber was ich meine, ist das Thema der Predigt. So, Gott hat uns zu einem Leben im Dienst für ihn berufen. Und so ist das Werk des Dienstes nicht einfach nur einer von vielen Terminen in unserer Alltagsplanung, sondern eine lebenslange Aufgabe, an der wir wachsen und reifen sollen, an der andere durch uns wachsen und reifen sollen und durch die wir Gott verherrlichen. Das sind die Ziele, die Gott mit dem Dienst, mit dem Platz, an den er dich und mich gestellt hat, verfolgt. So, der Jo hat schon gesagt, wir werden den Salomo betrachten, werden ihn nicht persönlich betrachten, das werden wir einmal tun, aber nicht heute, aber sein Beispiel, was der Herr uns gibt in seinem Wort. So, und die Frage, die uns heute Morgen beschäftigen soll, ist die Frage, welche Ziele wir mit unserem Dienst für den Herrn verfolgen. Die Ziele Gottes kennen wir. Welche Ziele verfolgst du, welche Ziele verfolge ich? Was ist mir wichtig, was wünsche ich mir für meinen Dienst im Reich Gottes, da wo Gott mich hinstellt, ob das in der Gemeinde ist oder woanders? Salomo, und das haben wir eben in der Schriftlesung betrachtet, ich möchte eins vorausschicken, ich glaube, dir ist es eben auch passiert, wenn ich Samuel sage, dann liegt es daran, dass ich die zwei Namen immer verwechsel. Dann wisst ihr, es geht um Salomo, dann verzeiht mir das. Ich sage das nur sicherheitshalber. Wir haben in der Schriftlesung ja betrachtet, dass Salomo nun König war und nach dem Tod seines Vaters David den Thron über Israel bestiegen hatte und aber noch keine wirkliche Erfahrung in und mit dieser Aufgabe und dieser immens hohen Verantwortung hatte. Er war ja nicht nur maßgeblich für wichtige politische und militärische Fragen verantwortlich, sondern er war auch Richter für das Volk. Das war seine Aufgabe als König, Richter für das Volk sein. Und Gott fragt ihn, was wünschst du dir für deinen Dienst als König? Bitte, was ich dir geben soll. Was soll ich dir geben? Nun, zunächst einmal lesen wir aber in unserem Text, dass Salomo schon zu Beginn seiner Amtszeit gewisse Kompromisse machte. Und das zeigt sich zum einen darin, dass er sich mit der Tochter des Pharao entgegen dem Willen Gottes eine heidnische Frau nimmt. Und mit der einen fing es an und endete bei 1000. 700 Hauptfrauen, 300 Nebenfrauen, glaube ich, so war es verteilt. Da lesen wir in 1. Könige 11, 1 bis 4, ich möchte es mal lesen. Der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen, und zwar neben der Tochter des Pharao. Und dann kommen ein paar Namen, die ich mir erspare. Sie waren von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch eingehen. Fürwahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen, und seine Frauen neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Das Grundproblem hier war, dass Salomo mit Liebe an diesen Frauen hing. Er hing mit Liebe an dem, was Gott eigentlich verboten hatte. So, wenn unsere Liebe zur Welt die Liebe zum Herrn und seinem Wort verdrängt hat und wir unser Herz dauerhaft an die Welt hängen, wird das unweigerlich zur Katastrophe für unser geistliches Leben führen. Und genauso ist es bei Salomo gekommen. Betrachten wir heute nicht. Ich möchte es nur sagen, denn auch das verschweigt die Bibel nicht. Die heidnischen Frauen seines Harems haben ihn nämlich letztendlich zum Götzendienst verführt. Sie haben sein Herz geneigt. Das heißt, sein Herz hat sich vor ihnen gebeugt. Und damit hat sein Herz sie quasi angebetet, denn das Verneigen war ein Zeichen von Unterordnung und Anbetung. Wie unterschiedlich offenbart sich doch Salomos Herz, als Gott ihn dann fragt, was er sich von ihm erbittet. Das ist das, was wir im Fokus heute Morgen betrachten wollen. Aber so geteilt war irgendwann sein Herz, denn auf der anderen Seite liebte er ja den Herrn und lebte in den Ordnungen seines Vaters und damit in den Ordnungen des Herrn. Als er dann allerdings wahrscheinlich aus politischen, aus diplomatischen Gründen die Tochter des Pharaos ehelicht, verlässt er diese Ordnung. Diese Ehe war vielleicht ein sinnvoller politischer Schachzug, aber gegen den Willen Gottes. Was wir noch erfahren aus unserem Text ist, dass Israel noch immer auf den ehemals kultischen Opferhöhen der heidnischen Völker dem Herrn opferte. Obwohl Gott auch dies verboten hatte. Und auch das möchte ich lesen. 5. Mose 12, 2 bis 5. Ihr sollt all die Städten vollständig ausrotten, wo die Nationen, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben, auf den hohen Bergen, auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum. Und ihr sollt ihre Altäre niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Aschere mit Feuer verbrennen und die Bilder ihrer Götter umhauen. Und ihr sollt ihren Namen von jener Stätte ausrotten. Den Herrn, euren Gott, dürft ihr so nicht verehren, sondern ihr sollt die Städte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohne, und dahin sollst du kommen. Der Tempel als Anbetungsstätte war noch nicht gebaut, dennoch wurde Gott an Städten angebetet, die eigentlich in ihrer Funktion als Opferstätte zerstört werden sollten, weil es heidnische und kultische Opferstätten waren. Und auch Salomo beteiligte sich daran, dort zu opfern, obwohl er den Herrn liebte. Vers 3, und Salomo liebte den Herrn, sodass er in den Ordnungen seines Vaters lebte, jedoch brachte er auf den Höhen Schlachtopfer und Rauchopfer dar. So, das ist das, was uns der Text auch nicht verschweigt. Aber ich möchte heute Morgen gar nicht so sehr das Versagen Salomos in den Mittelpunkt stellen, aber es steht am Anfang unseres Textes und darf uns als Warnung dienen, dem Herrn nicht mit geteiltem Herzen zu dienen. Und zum anderen zeigt es, dass Salomo nicht perfekt war, sondern ein Mensch wie du und ich auch. Auch mit Fehlern. Und ich glaube, das ist immer wichtig. Ja, also ein Beispiel, dem wir folgen dürfen. Es gibt keine perfekten Menschen in Gottes Wort. Sondern alle haben auch ihre Fehler, weil sie Menschen sind. Und weil sie Vergebung brauchen. Nun, neben all den kultischen Opferstätten, die Israel zur Anbetung Gottes zweckentfremdete, war die höchste dieser Opferstätten in Gibeon. Warum in Gibeon? Weil dort die Stiftshütte stand. Und da lesen wir in 2. Chronike 1, und das ist ja so der Parallelbericht zu unserem Text. Und sie, Salomo und die ganze Versammlung mit ihm gingen zu der Höhe, die bei Gibeon war. Denn dort war das Begegnungszelt Gottes, das Mose, der Knecht des Herrn, in der Wüste gemacht hatte. Die Lade Gottes jedoch hatte David von Kirjat Jearim heraufgebracht an die Stelle, die David für sie hergerichtet hatte, denn er hatte ihr in Jerusalem ein Zelt aufgeschlagen. So, in Gibeon war die Stiftshütte, die Bundeslade war in Jerusalem in einem Zelt. Aber Salomo ging nun hinauf nach Gibeon zur Stiftshütte und dort sucht Gott nun die Begegnung mit ihm. Und er tut das in einem Traum. Wir sind vielleicht versucht zu glauben, weil es nur ein Traum war, hat es nicht wirklich stattgefunden. Wenn wir mal Gottes Wort durchforschen, so redet Gott im Alten Testament gerade zu den Machthabern auch immer wieder durch Träume. Wir haben den Abimelech zum Beispiel ja betrachtet, die letzten Freitage. Also das ist nichts Neues, dass Gott auch durch Träume redet, aber es ist der lebendige Gott, der wirklich redet. Und nun sind wir wieder an der Stelle, als Gott Salomo fragt, was er sich für sein Leben und für seinen Dienst als König wünscht. Bitte, was ich dir geben soll. Ich habe als Kind immer gerne den Schlaumeier gegeben, wenn es so die Frage war, was würdest du dir wünschen, wenn du 3 Wünsche frei hättest? Vielleicht kennt ihr das auch. Ich habe dann immer gesagt, ich brauche keine 3 Wünsche, sondern eigentlich nur einen frei, denn mit dem würde ich mir wünschen, jeden Wunsch frei zu haben. Ja, das gilt nicht, habe ich dann immer gehört. Vielleicht kennt ihr das auch. Interessant ist aber, dass Gott hier nicht die Fee, die gute Fee ist, die sagt, du hast 3 Wünsche frei, sondern Gott will gebeten sein. Bitte, was ich dir geben soll. So alles, was wir für unseren Dienst im Reich Gottes brauchen sollen und dürfen wir vom Herrn erbitten. Matthäus 7, 7 bis 11 sagt der Herr Jesus, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihm um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Und ganz konkret da, wo es wie bei Salomo um Weisheit geht, Erkenntnis von Gottes Willen, sagt Jakobus 1, Vers 5, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Gott will gebeten sein. Warum? Weil er will, dass wir uns in allem von ihm abhängig wissen. Er weiß zwar schon, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten, aber er möchte, dass wir im Glauben und im Vertrauen zu ihm kommen und ihn bitten. Und Gott wird uns nicht beschämen, weil er gerne gibt und weil er weiß, dass wir von ihm abhängig sind. Er weiß es. Wir sind leider immer wieder die, die das gerne vergessen. Bitte um das, was ich dir geben soll. Ich glaube, äußerlich betrachtet gab es nichts, an was es Salomo wirklich mangelte. Er hat Karriere gemacht, er war ja schließlich König. Er war im Begriff, einen Palast zu bauen. Und er baute 13 Jahre lang daran. Also das Ding war richtig schick, wird ja beschrieben. Ne? Richtig toller Palast. So äußerlich war da kein Mangel sichtbar. Zudem hatte er eine politisch vorteilhafte Ehe geschlossen, die sicherlich zum Vorteil für Israel sein sollte. Was Salomo beschäftigte, war der Dienst, in den Gott ihn als König berufen hatte. Und zwar schaut er sich drei Punkte an. Das werden wir feststellen, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. So habe ich es mal eingeteilt. Und so ist die Bitte Salomos an den Herrn gekennzeichnet durch drei Dinge, ich habe es am Anfang genannt, die auch uns in unserem Dienst zum Segen werden dürfen. Drei Dinge, die seine Vergangenheit, die Gegenwart und seine Zukunft im Blick haben. Alle drei Bereiche hat Salomo vor Gott ausgebreitet. Das erste ist die Vergangenheit. Da haben wir in Vers 6 gelesen und Salomo sagte, du selbst hast ja an deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er vor dir gelebt hat in Treue, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es am heutigen Tage ist. So, das Erste, was Salomo tut, ist, dass er nicht sofort lossprudelt, ich wünsche mir dies und jenes und das und das und das, weil ich meine, das alles zu brauchen, sondern er blickt dankbar zurück auf das, was Gott in seiner Gnade an seinem Vater David getan hat. Und er selbst sieht sich ja als Teilhaber dieser Gnade, da er ja als Davids Sohn nun selber auf dem Thron sitzt. Ihr Lieben, wenn uns der Dienst schwer und vielleicht manchmal bitter wird, dann lasst uns doch einfach zurückschauen auf das Gute, das Gott in unserem Leben schon getan hat. Wir haben uns am Freitag unterhalten, Nenad, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, so in der Pflege, wenn so die Dankbarkeit der Leute dann kommt, die wir versorgen und sie sagen, es tut mir so gut, ich bin so dankbar. Und ich habe dann gesagt, ich habe das immer als sehr wohltuend empfunden, weil das so wichtig ist. Wir kriegen es oft gar nicht mit. Der Dienst ist oft so schwer, so bitter, wir kriegen es nicht mit, sind nur am Meckern. Aber dann kommt auf einmal so ein Feedback, ich bin so dankbar, sie haben mir so gut getan. Das haben wir gar nicht mitbekommen. Psalm 103, 2 bis 5. Ermutigt uns dazu. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Tut mir gut, das mit 43 sagen zu können. Ja, Jugend ist keine Frage des Alters. Nun, unter diesen Vorzeichen leben wir und unter diesen Vorzeichen tun wir unseren Dienst. Dieses Wissen ist eine nie versiegende Quelle des Trostes und der Kraft, gerade dann, wenn wir den Eindruck haben, völlig überfordert zu sein. Salomo blickt erst einmal in Dankbarkeit zurück, um festzustellen, Gott hat es gut gemacht. Und das, was er in der Vergangenheit sieht, nimmt er ja mit in die Gegenwart und ist dankbar, dass er diesen Platz von Gott zugewiesen bekommen hat. Und das ist das Zweite. Er blickt auf das, was momentan ist, auf die Gegenwart. Verse 7 und 8. Und nun, Herr, mein Gott, du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht, anstelle meines Vaters David. Aber ich bin ein kleiner Junge. Ich weiß nicht aus, noch einzugehen. Und dein Knecht ist inmitten deines Volkes, das du erwählt hast, eines großen Volkes, das wegen seiner Menge nicht gezählt noch berechnet werden kann. Herr, ich stehe zu deinem Dienst bereit, alle Kräfte habe ich dir geweiht, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mir fehlt die Kraft, mir fehlt die Erfahrung, mir fehlt der Mut, mir fällt das Durchhalten so schwer. Kennen wir das? Wenn wir so reden, bekennen wir doch letztendlich eines, nämlich unsere Abhängigkeit vom Herrn. Und das ist auch gut so. Das Murren ist nicht gut, aber wenn wir erkennen, dass wir abhängig sind von der Kraft Gottes, dann ist das gut. So soll es sein. Und dahin möchte der Herr uns bringen. So, Salomo hat seine Ohnmacht und seine Abhängigkeit vor Gott erkannt und vor dem Herrn ausgebreitet und hat buchstäblich gesagt, ich weiß weder ein noch aus. Oder warum sagen wir aus noch ein? Nun, Salomo war etwa 20 Jahre alt, als er König wurde, und es fehlte ihm einfach an Erfahrung, ein circa 4 Millionen Menschen zählendes Volk zu regieren und zu richten. Eine immense Aufgabe. Ich habe mich mal so in die Lage hineinversetzt. Ich glaube, da wäre mir auch der Angstschweiß ausgebrochen. Wie stelle ich das an? Wie mache ich das? Nun, ein Monarch hatte zwar seine Berater und Verwalter, und das lesen wir im Einzelnen dann in 1. Könige 4, wo es ja um Salomos Beamte und seine Dienstleute geht, aber die Verantwortung vor dem Herrn trägt er ganz alleine. Und so kann auch ich die Verantwortung, die Gott mir auferlegt hat, an dem Platz, an den er mich gestellt hat, nicht auf andere abwälzen. Ach Herr, ich konnte meinen Dienst ja nicht tun, weil die Geschwister ja so stur sind und mich auch gar nicht unterstützen. Manchmal ist einem danach so zu reden, aber es sind letztendlich Ausreden, die in den Augen Gottes keinen Bestand haben. Der Herr fragt uns nämlich nicht danach, wie leicht uns der Dienst gefallen ist, sondern er fragt uns nach Treue und guter Haushalterschaft. Dazu gehört allerdings, dass wir uns unserer Abhängigkeit vom Herrn bewusst sind, so wie wir es auch hier an Salomo sehen, einer der herausragendsten Persönlichkeiten der Bibel. Ein Mann, dessen Weisheit von keinem anderen Menschen übertroffen wurde. Aber bei alledem ein Mann, der bekennt, Herr, ich kann diesen Dienst nicht ohne deine Hilfe tun. Ich brauche dich. Johannes 15,5. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und in 2. Korinther 3, 5 und 6 lesen wir, da schreibt der Paulus, nicht, dass wir tüchtig sind, von uns selber uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Diese demütige Herzenshaltung ist eine zwingende Voraussetzung für einen gesegneten Dienst. Wenn wir diese Herzenshaltung nicht haben, dann ist nicht nur die Gefahr da, sondern wir werden automatisch in die Falle treten, es selber zu versuchen. Unser Dienstverständnis so zu gestalten, wie wir das gerne hätten. Und das tun wir natürlich möglichst bequem. Oder möglichst so, dass wir viel Ehre bekommen. Dass wir selber viel davon haben. So sind wir Menschen. Das gilt für uns alle. Demütige Herzenshaltung, eine zwingende Voraussetzung für einen gesegneten Dienst. Das Dritte, was Salomo nun im Blick hat, ist die Zukunft. Er stand nun vor dem Herrn und musste sich überlegen, was ist ihm für sein Königtum wichtig? Was ist mir für meinen Dienst wichtig? Menschlich gesehen wäre es für Salomo durchaus edel gewesen, sich als König über Israel Macht und Wohlstand für das Volk zu wünschen. Und auch die Gemeinde macht einen erfolgreichen Dienst ja immer wieder gerne an Zahlen fest. Wenn die Zahl der zahlenden Mitglieder steigt, dann haben wir unseren Job richtig gemacht. Dann haben wir treu gedient. Wenn das nicht so ist, stimmt irgendwas mit unserem Glauben nicht. Ist leider oft so. Die Frucht unseres Dienstes lässt sich aber nicht an der Anzahl der Hinzugekommenen festmachen, sondern daran, ob die Menschen, die Gott hinzutut, in ihrem Glaubensleben wachsen und gefestigt werden. Das ist das, worauf es ankommt. Die Gemeinde voll zu kriegen, ist heute eigentlich nicht mehr das wirkliche Problem. Das sehen wir an vielen riesigen Gemeinden, die wir auch in Deutschland haben. Aber die wirkliche Herausforderung ist die, dass diese Menschen auch dabei bleiben und beständig werden im Glauben und wachsen, ein gesundes Glaubenswachstum erleben. Und wie oft werden Menschen angezogen und geworben und dann kümmert sich keiner mehr und sie verkümmern im Glauben. Wie traurig. Was also erbittet sich Salomo vom Herrn für seine Zukunft als König? Für seinen Dienst. Und ich mache jetzt hier bewusst, ihr merkt, dass man keinen Unterschied zwischen dem Auftrag Salomos und unserem Auftrag. Natürlich war es ein anderer Auftrag, aber der Dienst für den Herrn ist der Dienst für den Herrn. Vers 9. Was bittet er? So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dieses, dein gewaltiges Volk zu richten? Salomo wünscht sich ein hörendes Herz. Luther übersetzt hier ein gehorsames Herz. Gehorsam hat etwas mit Hören zu tun. Gehorsam kann ich nur sein, wenn ich vorher gehört habe, was Gott von mir will. Also muss ich hinhören. So, hier geht es gar nicht, und Salomo geht es gar nicht um die äußerliche Zurüstung für seinen Dienst in Form von Reichtum oder in Gestalt eines langen Lebens oder körperlicher Stärke. Wir legen ja selber immer so viel Wert, und ich weiß das aus meinem Leben zur Genüge, so viel Wert auf die äußerliche Zurüstung. Ich bin gar nicht in der Lage, den Dienst zu tun, weil ich müde bin, weil ich krank bin oder weil das und das und das nicht stimmt. Das sind alles Äußerlichkeiten. Und oft meine ich, ihr werdet das auch kennen und verfalle diesem Irrtum, dass der Dienst dann gelingt, wenn die äußeren Umstände stimmen. Und dann bete ich auch in diese Richtung und sage, Herr, ich bin so müde, ich kann das alles gar nicht, ändere das doch, schenk mir einfach Kraft. Natürlich dürfen wir um Kraft bitten, aber wenn es dabei bleibt, dass wir es von äußeren Umständen abhängig machen, dass der Dienst gelingt, dann sind wir auf dem Holzweg. Und so ist auch Salomos Priorität die, sich vom Herrn innerlich zurüsten zu lassen. Nicht die äußerliche Zurüstung steht im Vordergrund, sondern erstmal die innerliche. Und das ist absolut nach dem Willen Gottes. Gottes Heilsgedanke kommt immer vor Gottes Versorgungsgedanke. Der Heilsgedanke ist die Priorität, der Versorgungsgedanke ist automatisch da bei Gott. Brauchen wir uns keine Gedanken machen. Eine wichtige Frage, die auch in meinem Glaubensleben eine große Rolle spielt. Was erwarte ich für meinen Dienst im Reich Gottes? Erwarte ich immer nur die äußerliche Zurüstung Gottes? In diesem Fall mache ich mich von den Umständen oder gar von meiner eigenen Kraft abhängig. Oder ist mir, wie bei Salomo, über allen anderen der Wille Gottes für mein Leben wichtig? Und dadurch wird die Liebe, wir haben gelesen, Salomo liebte den Herrn. Und dadurch wird es deutlich. Dadurch wird die Liebe Salomos zum Herrn und seiner Ordnung deutlich und lebendig, dass er die Erkenntnis von Gottes Willen über alles andere stellt. Das ist ein Gebet, das dem Herrn gefällt. Vers 10. Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um diese Sache gebeten hatte. 1. Johannes 5, Vers 14 lesen wir, und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott, wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, dann hört er uns. Von daher kann ein Grund dafür sein, dass wir in unserem Dienst keinen Segen erleben, dass wir nicht wirklich nach dem Willen Gottes bitten. Jakobus 4, Vers 3 beschreibt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das ist das, wenn wir nur die äußerliche Zurüstung im Blick haben. Das, was für einen segensreichen Dienst und überhaupt für ein segensreiches Leben wichtig ist, sehen wir am Beispiel Salomos. Herr, ich weiß, dass ich von mir aus nichts tun kann, um dir zu gefallen. Ich brauche deine Kraft und möchte in allem wissen, was du willst für mein Leben und für den Platz, an dem du mich zum Dienst berufen hast. Das ist ein Gebet nach dem Willen Gottes. Und solche Gebete erhört Gott gerne. Ich glaube, die Angst, die wir hier immer wieder haben, ist die, dass Gottes Wille uns auch einmal unangenehme und manchmal sogar notvolle Wege führen könnte, um ans Ziel zu kommen. Er muss uns diese Wege manchmal führen. Aber wenn wir einmal hinter das Geheimnis und die Verheißung eines solchen Gebetes, wie Salomo es gebeten hat, gekommen sind, dann werden wir staunen, wie verändert wir auch gerade mit solchen Situationen und in solchen Situationen umgehen. Und nun sehen wir, als Salomo sich das erbeten hat und es dem Herrn gefallen hat, sehen wir, dass Gott sich nicht schenken lässt. Auch möchte ich die Verse nochmal lesen, 11 bis 14. Und Gott sprach zu ihm, weil du um diese Sache gebeten hast und hast dir nicht viele Tage erbeten und hast dir nicht Reichtum erbeten und hast nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Verständnis erbeten, um auf das Recht zu hören, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir keiner wie du aufstehen wird. Und auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir, sowohl Reichtum als auch Ehre, sodass es unter den Königen keinen wie dich geben wird alle Tage. Und wenn du auf meinen Wegen gehst und wenn du meine Ordnungen und meine Gebote bewahrst, so wie dein Vater David auf ihn gegangen ist, dann werde ich auch deine Tage verlängern. Das ist der Segen, von dem Jesus in Matthäus 6,33 spricht, wenn er sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So, der Gott Salomos ist auch dein und mein Gott. Und das, was Salomo erlebte, dürfen auch wir erleben, denn Gott ist immer noch derselbe, der er zur Zeit Salomos war. Gott hat sich nicht geändert. Und wir können Gott nicht höher ehren und ihm nicht deutlicher unsere Liebe zeigen, als wenn wir uns nach seinem Willen ausstrecken, ihm glauben und vertrauen. Höher können wir Gott nicht ehren mit unserem Leben, als ihm zu glauben und ihm zu vertrauen und ihm gehorsam zu sein. Daran hat Gott eine solch große Freude, dass er uns im Überfluss dafür segnet. Und es ist nicht immer Reichtum und ein langes Leben wie bei Salomo, mit dem Gott uns segnet. Und wir haben auch nicht die gleiche Verantwortung zu tragen, wie Salomo sie trug. Aber unsere Bitte um ein weises, verständiges Herz wird Gott erhören. Und er wird uns dafür segnen. Das garantiert sein Wort. Ich fand es ganz interessant, so diese zwei Dinge, die Gott dem Samuel schenkt, ein langes Leben und Reichtum. Wie viele Menschen verbringen ihr gesamtes Leben auf der Jagd nach genau diesen Dingen? Reichtum und Gesundheit. Und dann lassen sie sich zuoperieren und machen es ewig jung bleiben und es wird alles versucht, ewig lang gesund und jung und frisch und leistungsfähig zu bleiben. Und ein Leben lang versucht, mit allen möglichen und unmöglichen Mitteln möglichst viel auf die Seite zu schaffen, möglichst gut zu leben. Was ein Kampf, was ein Krampf. Und wie viel Mühe steckt dahinter, wie viel Leid, wie viel Streit, wie viel Not gibt es genau an diesem Bemühen, diese Ziele zu erreichen. Viele gehen damit über Leichen. Und da steht ein Mann, der sagt, ich habe nichts, Herr, beschenke mich, dass ich dir gehorsam bin. Und Gott schenkt ihm das, wofür Menschen ein Leben lang sich abmühen, schenkt Gott ihm so nebenbei dazu. So ist unser Gott. Bitte nicht falsch verstehen. Nicht jeder, der nur richtig glaubt, wird automatisch reich und immer gesund sein. Das ist hier nicht die Botschaft der Bibel. Aber Gott wird es segnen. Das ist die Botschaft in seinem Wort. Und das steht fest. Vers 15, da erwachte Salomo und siehe, es war ein Traum gewesen. Und er ging nach Jerusalem und er trat vor die Lade des Bundes des Herrn und opferte Brandopfer und bereitete Heilsopfer und bereitete für alle seine Knechte ein Festmahl. So Salomo verlässt Gibeon und sucht an der Bundeslade in Jerusalem die Gegenwart Gottes. Denn die Bundeslade war ja das Symbol der Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Und wenn wir uns jetzt die letzten Worte des Textes anschauen, dann sehen wir, dass wir empfangenen Segen auch weitergeben sollen. So überliest man so gerne, er bereitete seinen Knechten, seinen Untertanen ein Festmahl und gab so die Freude über den Segen Gottes weiter. Auch das ist bemerkenswert. Segen ist immer dazu da, weitergegeben zu werden. Und wir werden nie ärmer werden daran, sondern immer reicher. Ich hoffe, dass uns das Beispiel Salomos ermutigt und uns immer wieder neu auch zu prüfen, jeder Einzelne von uns, ob uns für unseren Dienst und unser Leben die Erkenntnis von Gottes Willen wirklich noch das Wichtigste ist. Ob Jesus wirklich unsere erste Liebe ist, das, was absolute Priorität hat. Um alles andere mache ich mir keine Gedanken, Herr, außer ich deinen Willen zu erfahren, zu erkennen und deinen Willen zu tun. Und um alles andere kümmert sich der Herr, er hat es versprochen. So, drei Dinge konnten wir heute Morgen von Salomo lernen. Ich habe nicht einmal Samuel gesagt. Drei Dinge konnten wir lernen von Salomo. Erstens, die Dankbarkeit für den Platz, an den Gott dich und mich gestellt hat. Und die Dankbarkeit für das, was Gott getan hat. Das nicht zu vergessen, sondern daraus Kraft und Trost zu schöpfen. Das Zweite, die Erkenntnis der eigenen Machtlosigkeit und damit der völligen Abhängigkeit vom Herrn. Der Ulrich Pazani hat mal gesagt, Christen sind glückliche Bettler. Das fand ich so schön. Das ist mir bis heute hängen geblieben. Immer die Hände offen. Herr, gib du, ich habe nichts zu bringen. Gib du mir das, was ich heute brauche. Für alles, was du mich heute heißt zu tun. Und das Dritte, der Herzenswunsch, Gottes Willen zu erkennen und ihm zu gehorchen. Dankbarkeit, Demut, Gehorsam. Wenn wir so leben, werden wir Segen im Dienst für den Herrn erleben. Und nicht nur da, sondern auch in unserem ganzen Leben. Nun möchte ich schließen mit einem Zeugnis, das Salomo uns selber gibt, in den Sprüchen 9, Vers 10 und 11. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Denn durch mich werden zahlreich deine Tage und es mehren sich dir die Jahre des Lebens. Der Herr segne uns. Amen.